Ah, für heute Abend ein einfaches Thema, der Same. Und da dürfen wir gerade aufschlagen, Galaterbrief, und zwar Galater 3. Vers 16. Dem Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt, und seinem Samen. Er sagt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem, und deinem Samen, welcher Christus ist. Also, so genau nimmt der Apostel Paulus, ob eine Aussage im Alten Testament schon in der Einzahl steht oder in der Mehrzahl. Dann habe ich, oder wir können jetzt einige Schriftstellen dann aufschlagen und tatsächlich die Zusagen Gottes an Abraham, die sich immer wiederholen, in der Einzahl. Das haben wir doch auch x-mal gelesen oder in Predigten und Verkündigungen gehört. In dir und deinem Samen werden gesegnet werden alle Generationen der Erde. Ja, und dann haben wir in der Hauptsache an Israel als Volk gedacht, als die Nachkommen Abrahams nach dem Fleisch. Ja. Und Paulus, das ist nun seine vom Geiste Gottes gegebene Schau, wie in jeder Beziehung ist es dem Apostel Paulus, dem letzten der Apostel, der sich vorstellt, ich bin nichts, ist es gegeben, überall Worte Gottes auf der Ebene deuten zu können, die vor Gott die höchste Ebene ist, nämlich des Geistes, der Gnade, der Liebe, alles nur die bleibenden Gotteswerte, Glaube, also Vertrauen, Hoffnung, Liebe. Und alles, was wie Paulus wieder da im Galaterbrief schreiben darf. In Galater 5, die Frucht des Geistes aber, Gegensatz zum Vorangehenden, ist eine neunfache Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue oder Glauben, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Wider solche gibt es kein Gesetz. Das heißt, genau durch den Ausspruch, den der Geist Gottes dem Apostel Paulus zur Niederschrift übergeben hat, beim Übergang von 1. Korinther 12, Gnadengaben, Geistesgaben, zu 1. Korinther 13, wie man sagt, hohes Lied der Liebe. Eben hat er noch gesagt, und nach den vorzüglichsten Gnadengaben trachtet noch. Und fährt weiter. Und einen Weg zeige ich euch, der mit dem Überragenden erst übereinstimmt. Geistesgaben, Gnadengaben können so wunderbar sein, wie sie wollen. Noch nicht das Letzte. Noch nicht der Weg Gottes, der über alles Überragende ist. Wir denken da an die drei Stufen der Ordnungen des Willens Gottes. Gut, wohlgefällig, vollkommen. Und das dem Paulus Übergebene handelt sich um Wohlgefälliges und Vollkommenes. Wir dürfen hier nicht stehen bleiben, nur Jesus unterscheidet bei der Beurteilung der Vorschriften des Gesetzes. Ihr verzehntet die Münze und den Kümmel und weiß was alles da, ne? Und die wichtigeren Dinge des Gesetzes, Liebe Gottes und Gericht Gottes, habt ihr beiseite gelassen. Habt ihr übergangen, übergehet ihr. Also, es gibt im Worte Gottes verschiedene Stufen. Was die Gerichte Gottes betrifft, nur kurz, liegt auf der Ebene des guten Willens Gottes. An den Gerichten hat er kein Wohlgefallen und sind vor ihm keine vollkommene Sache. Der gute Wille Gottes besteht darin, dass er für kurze Zeit Dinge zur Ausführung genehmigt, ja nicht etwa in seinem Herzen entwickelt. Die Anträge kommen von heiligen Engeln, kommen bei Hiob sogar von Seiten Satans. Jede Art von Versuchung eines Geschöpfes kommt nie von Seiten Gottes. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott selbst versucht niemand. Hat er gar nicht nötig. Er hat vor Grundlegung der Welt alles schon genau erforscht und gekannt, erfasst. Also, zurück hierher. Die Frucht des Geistes, neunfach, sagt uns, bitte, ist da unter den neun Punkten der Frucht des Geistes auch nur ein Anklang, eine Andeutung, ein Hauch von irgendetwas wie Zorn, Verdammnis, Gericht und dergleichen? Nein. Alles andere sind keine Früchte des Geistes. Bitte. Die kommen nicht aus dem Heiligen Geist. Sind nicht dort geboren und nicht gezeugt worden. Sondern sind alles Anträge von heiligen Engeln. Ist dann das Gesetz heilig, wenn es von heiligen Engeln beantragt worden ist? Die sind genauso heilig, gerecht und gut wie das Gesetz, das wir beantragt haben, wissen aber nichts von Liebe und Barmherzigkeit. So steht geschrieben, das Gesetz verurteilt den Menschen ohne Barmherzigkeit und Gott sagt, ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer, sagt der Geist Gottes. Also es ist höchste Zeit, dass wir uns langsam umschalten, verwandeln lassen. Wir möchten ja alle vom Geist Gottes geleitet sein. Und so viele ihr vom Geist Gottes geleitet seid, da, Galater 5, seid ihr nicht unter Gesetz. Aha. Zurück. Also wenn Paulus so deutlich niederschreiben muss, darf, dass dem Abraham gegenüber die Verheißung dein Same in der Einzahl gegeben worden ist, dann meint der Geist Gottes auch nur einen, nämlich Jesus Christus. Lesen wir da noch weiter. Galater 3, also nochmal Vers 16, Mitte, sondern er sagt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem. und deinem Samen, welcher Christus ist. Das ist also die oberste Ebene der Verheißung Gottes an Abraham. In dir und deinem Samen, Christus. Dieses aber sage ich, Vers 17, einen vorher von Gott bestätigten Bund mit Abraham, macht das so und so viele Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, um die Verheißung aufzuheben. Also die Garantie, dass eines Tages alle Nationen der Erde, alle Menschen über Abraham gesegnet werden, liegt nicht in irgendeinem der fleischlichen Nachkommen Abrahams, sondern nur im Sohne Gottes, in Jesus Christus. Da wird vorerst ganz Israel nach dem Fleisch ausgeschaltet. Und das muss ich nun auch einmal sagen. Obwohl ihr wisst, dass wir nicht nur Freunde Israels sind, sondern Israel sehr lieben. Und uns, genau wissen wir auch, derjenige, der das schreibt, ne? Der sagt, ich möchte durch einen Fluch von Christus hinweggeschleudert sein, wenn dadurch Israel gerettet werden könnte. Und das ist die richtige Haltung. Noch Vers 18, denn wenn die Erbschaft, die Gott dem Abraham verheißen hat, nämlich Gott sagt dem Abraham, ich bin dein Erbe. Ich bin dein Erbe. Und dein sehr großer Lohn. Ist das eine Erbschaft? Genau das Wort. Sollte er Gott uns in ihm nicht alles schenken? Ja, und bitte, was für Anstrengungen muss man vollziehen, um eine Erbschaft zu bekommen? Ne? Gezeugt und geboren sein. Kind sein, wenn Kinder dann auch erben. Erben Gottes und mit Erben Christi. Same. Und nun hier noch Vers 18, nur noch. Denn wenn die Erbschaft, die Gott dem Abraham verheißen hat, aus Gesetz ist, so nicht mehr aus Verheißung. Das sagt uns, Verheißung Gottes und Gesetz vom Sinai sind einander, ich weiß, was ich jetzt sage, einander so entgegengesetzt, wie auf der positiven Seite der Geist und auf der negativen Seite das Fleisch. Denn im Hebräerbrief lesen wir, was die Satzungen und Vorschriften des Gesetzes sind. Es seien fleischerne Satzungen. Ja, also, eben verglichen mit dem Wesen des Geistes Gottes. Verglichen mit dem Wesen des Herzens Gottes. Und nun, wenn wir gerade im Galaterbrief sind, Galater 4, ja, müssen Sie halt doch lesen, von Vers 21 an. Saget mir, die ihr unter Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Und jetzt haben wir ein prächtiges Musterbeispiel dafür vor uns. Vers 22 an. Wie alttestamentliche Erzählungen, wie jetzt da bei Abraham, Familienverhältnisse, Geschehnisse in einer Familie, vom Geiste Gottes genau so formuliert worden sind im Alten Testament. Dass jedes Wort und jeder Buchstabe eine überragende göttliche verborgene Prophetie und Symbolik in sich birgt. Vers 22. Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleische geboren, obwohl sein Vater Abraham war. Der aber von der Freien, also Sarah, durch die Verheißung. Also jetzt haben wir wieder Fleisch und Verheißung. Verheißung gegen Gesetz. Verheißung gegen Fleisch. Geist gegen Fleisch. Was einen bildlichen, allegorischen, symbolischen Sinn hat. Und was jetzt dasteht, begreife ich, dass Israeliten, Juden, je gesetzestreuer sie sind, diesen Paulus unbedingt steinigen müssen. Unbedingt. Denn diese zwei Frauen, Mütter, denn diese sind, bedeuten zweierlei Bündnisse. Und jetzt, eines vom Berge Sinai, das zur Knechtschaft gebiert. Was? Also der ganze Vorgang am Sinai, das Allerheiligste und Wunderbarste, was ein Israelit, ein frommer Israelit kennt und nennt und bezeugt. Ne? Gebiert zur Knechtschaft. Und bei geboren werden ist eine Zeugung nötig. Einen Same. Ne? Bitte? Ja, ja. Nicht nur Knechtschaft. Sklaverei. Diese zwei Frauen bilden zweierlei Bündnis, stellen sie dar. Eines vom Berge Sinai, das zur Knechtschaft oder Sklaverei gebiert, welches Hagar ist. Also, denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Also, Sinai, Arabien, Hagar bedeutet Sinai. Hagar ist gleichzeitig mit dem Berg Bedeutung mit dem Berge Sinai. Und jetzt, denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Sagt mal einem Juden, der Vorgang am Sinai, der Gesetzgebung, ne, ist ja, in gewaltigem Geschehen mit dem Volke Israel, inmitten der Nationen, nicht mehr als das, als Abraham mit der ägyptischen Magd Hagar einen Sohn zeugte. Der Ungeheuer. Aber es ist so. Bitte, das ist das Urteil des Heiligen Geistes. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Das jetzige Jerusalem sei Hagar mit Ismael. Dem jetzigen Jerusalem, denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft. Ja, in was für eine Knechtschaft? Des Gesetzes von Sinai. Aber das Jerusalem droben ist frei. Ja. Wer repräsentiert das Jerusalem droben? Die Sarah, nicht? Ist ja klar. Ist frei, welches unsere Mutter ist. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, jetzt kommt, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. War das bei der Sarah mal der Fall? Nicht? bis sie 90 Jahre alt war. Und wie lange war das der Fall, dass sie unfruchtbar, unempfänglich war?
Solange es der Fleische nach möglich war.
Bitte?
Solange es der Fleische nach möglich war,
ja,
zu empfangen.
Ja. Solange, habt ihr gehört, ja? Solange es dem Alter nach überhaupt möglich war. Ne? Ja. Tatsächlich hat Sarah war vollständig unfruchtbar vorerst. Ne? Und im Hebräerbrief lesen, und ihr Leib war bereits erstorben. Ne? Jetzt haben wir es. Also absolut keine Hoffnung mehr für Sarah, je noch einen Sohn zu bekommen. Was uns jetzt vorschwebt, nun eben, die Hagar ist ein Mensch und die Sarah ist ein Mensch, alles im Fleisch, sogar im gefallenen Zustand, aber der Geist Gottes wählt diese jetzt weiblichen Personen, Wesen aus als Modelle für uns. Modelle für uns, die Erben Gottes sind und Miterben Jesu Christi. Die nicht unter Gesetz sind. Die geistlicherweise nicht eine Mutterschaft haben, die zur Knechtschaft gewährt. Das heißt, von irgendwelcher geschöpflichen Seite inspiriert oder dann gezeugt und geboren worden sind. Dass Abraham zeugungsunfähig war mit 100 Jahren und seine Frau geburtsunfähig, das musste zuerst vorhanden sein. Damit im Modell schon gilt, nicht? Jubele, du Unfruchtbare. Bitte, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebärst. Brich in Jubel aus und schreie, die du keine Geburtswehen hast. Ne? Denn die Kinder der Einsamen sind zahlreicher als derjenigen, die den Mann hat. Hier haben wir gleich das Sprungbrett, die Basis für das Verständnis, was es heißt, mal vorsichtig vorerst, was es heißen könnte, wenn die Rede ist von einem Weibessamen. Steht so irgendwo geschrieben? Wo beginnt es in unserer Bibel? Ganz vorn, nämlich. Und Gott setzte Feindschaft zwischen dem Schlangensamen und dem Weibessamen. Von einem Weibessamen ist also wann die Rede, oder kann erst wann die Rede sein? Da haben wir, als die, die den Mann hat, hat die Unfruchtbare mehr Kinder. Also dort, wo kein Mann zeugt, ohne Zeugung eines Mannes, wenn dann irgendeine Geburt erfolgt, das ist dann Weibessamen. Wir merken schon, das Thema für heute Abend ist sehr einfach. Der Same. Und kaum haben wir angefangen, sind wir in große Verlegenheit gekommen. Und das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Weil es sich ja nicht um Menschenworte oder Engelworte handelt, sondern um Gottes verborgene Weisheit. Denn die Kinder der Einsamen sind zahlreicher als derjenige, die den Mann hat. Und jetzt dürfen wir wissen, die Sarah als Modell für nichts Geringeres als das Jerusalem, das droben ist. Und da darf ich nur schnell die Stufenleiter der Möglichkeiten nochmal skizzieren. Das Jerusalem, das drunten ist. das Jerusalem auch jetzt sein, ist mit ihren Kindern in Knechtschaft, auch jetzt noch, und entspricht dem Vorgang Hagar Ismael. Ein Vorgang nach dem Fleisch und nicht nach der Verheißung. Und nun, was heißt das? Aber das Jerusalem droben ist frei, welches unsere Mutter ist. Wen versteht Paulus da unter den unsere Mutter, unsere? Wer gehört da zu diesem Begriff unsere Mutter? Das ist die überragendste Bedeutung dessen, was Gott in diesen Worten und in den Erzählungen des Alten Testamentes nach äußeren Gegebenheiten festgehalten hat in seinem Wort, nämlich Jerusalem, da unten ist auch eine Mutter, solange unter Gesetz und in Knechtschaft, ja, gebiert sie zur Knechtschaft. Dann kommt noch einmal ein Jerusalem, da unten im tausendjährigen Reich. Ist das auch noch auf der Erde? Ja. Und da steht wieder das Gesetz, bitte nicht da, weil manche Übersetzer etwas ahnten, nicht? Dass Jerusalem drunten ist mit ihren Kindern in Knechtschaft. So. Haben Sie die Worte im Hebräischen, wo wir lesen, Zustände vom tausendjährigen Reich, und das Gesetz wird ausgehen von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem. Nicht übersetzt und das Gesetz wird ausgehen, sondern die Lehre wird ausgehen, die Unterweisung wird ausgehen. Aber das hebräische Wort ist genau das Wort für das Gesetz vom Sinai, nämlich die Tora. Das Gesetz vom Sinai wird ausgehen. So. Ja, und bitte, warum endet das tausendjährige Reich mit dieser Katastrophe, wie die Welt noch nie gesehen hat vorher? Wissen wir doch. Warum lässt Gott da nach dieser herrlichen Friedenszeit den Satan wieder antreten? Die ganze Erde ist wie ein Paradiesgarten, ganze Erdoberfläche. Dort bei Adam und Eva war nur ein gewisser Garten, ein gewisser Bezirk da. Dort ließ er den Satan hinein, um zu versuchen. Die ganze Erde wird sein wie Eden, der Garten Gottes. Lässt Gott den Satan wieder rein. Und beide Mal hat Satan Erfolg, kann alles zerstören. Also, das Jerusalem tausendjährigen Reich, die zweite höhere Stufe, nicht, ist noch nicht unsere Mutter, gar nicht. Dann gibt es ein gegenwärtiges himmlisches Jerusalem, ist aber ein Bestandteil der gegenwärtigen Schöpfung. Und dieses gegenwärtige himmlische Jerusalem wird vergehen, wenn die gegenwärtigen Himmel und die gegenwärtige Erde vergehen wird, nach den tausend Jahren. Die Priester, dort ist ein Tempel und eine Hütte Gottes im himmlischen Jerusalem. Die Priester, die dort dienen, sind was für Wesen? Heilige Engel. Ein anderer Engel, der da oben im himmlischen Jerusalem den Räucheraltar bedient, die Altäre bedient und alle die Dinge dann in himmlischer Herrlichkeit alles, ist auch nicht unsere Mutter, obwohl das da jetzt da oben ist. Und gerade vom himmlischen Jerusalem her, von diesen dienenden hohe Priestern und Leviten, also jetzt Geistwesen, nicht? Von dort her kommt das Gesetz. Nicht? Die, weil sie kein Fleisch haben und keine Seele, sie sind Geister und haben ein Geistleib. Nicht? Die können dieses heilige, gerechte, gute Gesetz halten. Nicht? Und haben gemeint, wenn wir das auf die Menschen legen, nicht? So, dann spurt das alles nicht. Natürlich noch in Kenntnis des Unglaubens, der Halsstarrigkeit, der Widerspenstigkeit des Volkes Israel willen, alle diese Gesetzesvorschriften heiliger Natur an und für sich, nicht? Mit furchtbaren Flüchen und Drohungen und Forderungen verknüpft. So. Also auch das gegenwärtige himmlische Jerusalem ist nicht unser Mutter. Jetzt könnten wir denken, jetzt kommt dann auf der neuen Erde, neue Himmel, das neue Jerusalem, das da Bestand hat. Das könnte unsere Mutter sein. Auch das ist nicht unsere Mutter. Denn das ist ein neues Jerusalem. Ne? Ja, jetzt was bleibt noch übrig, Kinder? Ja, wir haben es schon gehört, wir. Unsere Mutter, unser Mutterschoß, und das geht es, Weibessame, ist genau der gleiche Mutterschoß, der Mutterschoß des Sohnes Gottes, Jesu Christi. Es müssen wir mal schwierig sich auszudrücken. Der Mutterschoß Gottes des Vaters. Sehr zuerst einfache Begründung, die noch nicht überzeugen muss. Kann unser Gott sich erbarmen, wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt? Jawohl. Kann er aber auch trösten, genau wie eine Mutter einen tröstet? Jawohl. Dann wissen wir drittens lehrmäßig, dass der erste Mensch, Adam, dass da nicht ein Mann, Adam, war und eine Eva neben ihm, ein Weib. Lasst uns den Menschen machen, auch Einzahl. Und jetzt menschlich-weiblich in einer Gestalt. Als unser Abbild, als Abbild Gottes. Gott selber ist, hat Gott eine Gestalt? Was hat er für eine Gestalt? Genau original Menschengestalt. Aber wenn der Mensch das Abbild ist, ne? Die Kopie, dann ist Gott der Originalmensch. Adam, der erste Mensch, war wie Gott in einer Gestalt. Männlich-weiblich. Geht ja ganz klar, unzweideutig dann daraus hervor, dass Gott dann fand, um gewisser Überlegungen im Herzen Adams willen, es ist jetzt nicht mehr gut, dass der Mann, der Mensch in einer Gestalt da sei, dass er eine erste Narkose auf den Menschen legte und dann auf dieser ersten Totalnarkose Gottes das weibliche, den weiblichen Teil aus dem Adam herausoperierte und als Gestalt für sich gegenüber dem männlichen Teil gestellt hat. So. Also jetzt, das war die Grundlage der aller Katastrophen auf der Erde von heute. Ich darf nur noch schnell daran erinnern, wagte Satan schon vor dieser Auseinanderoperation an Adam heranzutreten mit der Versuchung? Nein. Antwort? Nein. An welchen Teil hat er sich gewandt? Was sagt Paulus? Entschuldigt, ihr lieben Schwestern. Den schwächeren Teil. Ne? Bitte. Da ging ein Bruder so weit und ich muss ihm bei Pflichten eine kleine Bemerkung gemacht. Nur. Als Abraham dann mit seinem Sohn Isaac unterwegs oder hinzugehen hatte, um ihn zu opfern, da lesen wir, und Abraham heißt der Vater der Höhe, Gott, Modell für Gott. Und Abraham stand des Morgens früh auf und spaltete Holz. Ja, warum? Ja, ja. Er musste ja Feuer anzünden. Ne? Gespaltetes Holz fängt rascher Feuer aus. Ein Baumstamm. Ne? Stimmt. Also. Ne? Und richtig, also das zarteste Spänchen, ne? Hat sofort Feuer gefangen. Ne? So. Bitte schön. Ich möchte nur hinweisen, andeuten, was in unserem Wort Gottes alles für göttliches Leben webt. Nun, das neue Jerusalem ist da eine neue, von Gott gezeugte Herrlichkeit. Eine Braut ist es, das neue Jerusalem, und wird dann zum Weibe, wenn die Hochzeit des männlichen Teiles, des Bräutigams, mit dieser Braut vollzogen ist. Was gilt dann? Dann kommt das Wort. In Christo, in der Vollendung dann, ist weder Mann noch Weib. Ja, was ist dann los? Jetzt haben wir. Dann ist der Mensch Gottes vollkommen in einer Gestalt wieder männlich-weiblich. Dann ist der Mensch, dann ist der Adam Gottes erst vollkommen. Nicht? Solange er gespalten ist, nebeneinander Mann und Weib. So. Und jetzt zurück, Weibessame. Gott setzte Feindschaft zwischen dem Schlangensamen, das heißt Satan, kann ja nicht zeugen wie so, obwohl da die von ihm inspirierten Söhne Gottes, nicht, in den Tagen Noahs, ja mit den Menschgestalt annehmen mussten, Männergestalt annehmen mussten, und mit den Töchtern der Menschen dann wieder göttliche Zeugungen zu vollziehen. Gott setzt die Feindschaft zwischen dem Schlangensamen und dem Weibessamen. Und das ist, der Begriff ist schwer zu verstehen. Aber wir haben hier im Galaterbrief jetzt gelernt, hat mehr Kinder als die, die den Mann hat. Eine Geburt ohne geschöpfliche männliche Zeugung, nicht? Dann handelt es sich um einen Weibessamen. Irdischerweise, in wunderbarster, anbetungswürdiger Weise, hat Gott ja das wo dargestellt? Ne? Im jungfräulichen Mutterleib der Maria. Ne? Und da haben wir jetzt, ne, dass Jesus Christus, ne, also der verheißene Same, der Schlange den Kopf zertritt und den satanischen Samen vollständig zerstört. Ne? Der wird Weibessame genannt. Da darf also kein Mann geschöpflicher Herkunft tätig sein dabei. Dann ist es biblisch ein Weibessame. Also, wenn, da muss jetzt jeder Israelite, der diese Zusammenhänge ein wenig kennen würde, sofort sagen, ja, dann kann der Messias nur von einem Weibe geboren werden. Ohne Zeugung, männliche Zeugung. Das ist schon auf den ersten Blättern der Schrift schon deutlich bezeugt. Und jetzt, ja, was ist jetzt unsere Mutter? Ich habe gesagt, ich darf es auch so sagen, unsere Mutter ist der in Gott vorhandene weibliche Teil. Da sind Weiblichkeit und Männlichkeit bei Gott, in Gott, vollkommen ineinander verwoben. Wie unsere Organe, Nerven und Blutbahnen, alles, und die Fleischgewebe, Bindegewebe und was da ist, Muskelgewebe, das gibt, alles vollkommen einheitlich ineinander verwoben. Also, unsere Mutter, noch einmal, ist der Mutterschoß Gottes des Vaters. Und da kann gar keine Zeugung in dem Sinne stattfinden, wie sie erst dem Fleische nach. Und zwar erst geschieht jetzt im Zustand des gefallenen Fleisches. Ne? Ja. Liebe Geschwister, der Same, da befinden wir uns im Allerheiligsten. Bitte schön. Im dreimal Allerheiligsten. Und jetzt in Gott vorhanden. Haben wir die Tatsache vor uns? Rein literarisch vorerst. Und da ist eben unsere Bibel auch vollkommen in mathematischer Präzision. Rein literarisch. Kennt weder das hebräische Alte Testament noch das griechische Neue Testament einen Unterschied zwischen Zeugen und Gebären. Shalat, hebräisch, heißt Zeugen und gleichzeitig Gebären. Griechisch, das griechische Wort auch, das Gen, Generation, Genea, Geschlecht, versteht auch Zeugen ist ein Wort und Gebären ist dasselbe Wort. Merken wir. Da gibt es also nicht einen Zeugungsakt und dann eine Schwangerschaftszeit und dann eine Geburtsstunde, sondern da ist Zeugen und Gebären ein Vorgang. Merken wir. Noch einmal, wir befinden uns im Allerheiligsten, in Gott, wenn Gott Leben zeugt. Da ist nicht ein Zeugungsakt für sich und ein Geburtsakt für sich, weil Gott ja männlich-weiblich ist, verstehen wir jetzt, ne? Das ist ein und dasselbe, ne? Also in einer so wunderbaren allerheiligsten Intimität, wie wir uns kaum vorstellen können, aber der Heilige Geist, gerade wenn er uns in Verlegenheit bringt bei der Betrachtung von solchen Zusammenhängen, in Verlegenheit bringt, deshalb, dass wir merken, da kann nur er selber, dieser Heilige Geist, uns in gottgegebene Ahnungen hineinführen und leiten, wie die Dinge anbetungswürdig, eben überragend wunderbar sind. Und eigenartig, Weibessame, ein ja, Problem, ein Fragenkomplex, wenn wir wollen. Jetzt, ich habe zuerst die Frage gestellt, wo finden wir den Ausdruck in der Bibel Weibessame? Haben wir gesagt, ganz vorn.
Bitte Kassette wenden.
Wo finden wir ihn noch einmal?
Wenn du so fragst, was rein der am Schluss?
Bravo! Der ist am Anfang das Ende verkündet, nämlich das Weib mit der Sonne bekleidet, mit der Sonne bekleidet in die Gerechtigkeit Christi stehen. Heilskörperschaft aus Israel, mit den 12 Sternen in der Krone, die 12 Stämme, die 144.000, den Mond unter ihren Füßen, den Satan unter ihren Füßen, so. Die gebiert nicht, einen Sohn, und zwar jetzt einen männlichen Sohn. Da ist von einer Zeugung gar nicht die Rede. Und tatsächlich, in dem Moment, wo dieser geborene Sohn von diesem Weib, der männliche Sohn, von der Schlange, vom Drachen verschlungen wird, er entrissen wird und seine Entrückung erlebt, des männlichen Sohns, diese Heilskörperschaft. Da geht ja dann der Drache gegen das Weib, die Gebärerin, die 144.000 vor, das wird auch wieder in Sicherheit gebracht. Jetzt lesen wir noch, da griff er in seinem Zorn wen an? Die übrigen ihres Samens. Also, der männliche Sohn ist tatsächlich was für ein Same? Ein Weibessame, nicht? Überrascht dieses männlichen Sohnes, den er noch als Märtyrer während den zweiten dreieinhalb Jahren auf der Erde ist. Die kann der Satan dann angreifen und so verschlingen, wie Gott es als Märtyrer an sich darstelle. Und die werden genannt, das sind die übrigen ihres, des Weibes Samen. Ne? So haben wir also richtig ganz vorn in der Bibel der Same des Weibes und hier wieder Same des Weibes. Ne? Und beide Male handelt es sich um Jesus Christus. Und nur unterwegs oder ja ganz kurz denken wir an das Gleichnis vom Sämann. Da sagen die Knechte dann, als das Unkraut sichtbar geworden war, also ja, sowohl Sämann säte guten Samen und das vierfache Ackerfeld, erstes Gleichnis, und das zweite Gleichnis dann Weizen, guter Same, und der Feind sät Unkraut zwischen hinein. Und dann stellen die Knechte die Frage: Herr, du hast doch nur, oder sagten, du hast doch nur guten Samen gesät. Jesus legt dann aus: Der gute Same, das sind die Söhne des Königreiches. Noch treffender, gerade ein Vers vorher: Der, welchen den guten Samen säte, ist der Sohn des Menschen. Also der Sämann, der Sohn des Menschen. Im Gleichnis vom Senfkorn, der geringste, klein im Sinn vom geringsten aller Samen, ist nicht von uns aus ausgelegt. Ich wurde belehrt seinerzeit, dieser Senfkorn Kleinstsame sei jetzt nicht Wort Gottes oder Christus, sondern der Same von der Gegenseite, weil der auch zu einem großen Baum wird und alle Vögel des Himmels Unterschlupf finden oder Nester und alle Tiere des Feldes ihre Nahrung finden. Ja. Ja. Sondern, wenn Jesus sagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, also mit was wird Senfkorn vom Herrn Jesus verglichen? Mit Glauben. Und wenn wir lesen, als der Glaube kam, ist Christus gemeint. Christus ist von allen Samen der bescheidenste, der geringste, der verachtetste, in dem Sinn der kleinste. Und bei ihm gilt dann genau im positiven Sinn dieses verachtetste Ding, dass jetzt auch ein Mensch Gott in seinen Garten säte, ja, auf der Erde. Nur das andere Bild vom Weizen kommt. Muss er sterben, damit es viel Frucht bringt. Und so auch, jetzt ist Christus beim Weizenkorn, ist er das Brot Gottes, nicht? Von allen geehrt als Weizenkorn. Beim Senfkorn ist er der Verachtetste, der Geringste, der Bescheidenste, der Demütigste. Ja. Wird zum größten Baum, wo dann endgültig, also neue Himmel, neue Erde, dann alle Geschöpfe ihre neue Heimat finden werden. Also alles, was da von Samen die Rede ist in unserer Schrift, und ich habe jetzt nur neutestamentliche Stellen. Jetzt denken wir an ein Wort in Johannes 8, Vers 33. Da sagen die Juden zu Jesus: Wir sind Abrahams Same, sagen die Juden. Und Jesus geht hier darauf ein und sagt, ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, nach eurer Meinung, wie ihr das meint. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid. Wenn sie sagen, wir haben Abrahams zum Vater, wie antwortet er dann? Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, inspiriert. Das ist dann Same Satan, wie er dann inspiriert. Und nun abschließend etwas nicht leistet. Und nur noch eine Nebenbemerkung, 1. Korinther 15, 38. Gott gibt jedem der Samen seinen eigenen Leib. Eine wunderbare Verheißung. Jeden der Samen. Jetzt ist die Mehrzahl da. Denn das Weizenkorn erstirbt in der Erde. Was gibt es dann? Dann gibt es viel Frucht, dann gibt es auf einmal viel Weizenkorn. Und wenn das Senfkörnchen erstirbt, dann gibt es auf einmal viel Senfkörnchen. Das heißt, gewürzt, eure Rede sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt oder was irgendwie, die Gewürze in der Schrift, ja, wir wissen, die 9 Fruchtteile des Geistes werden ja im Hohen Lied mit wunderbaren Gewürzpflanzen verglichen. Dort 3x3. Und jetzt das schwerste und wunderbarste im Punkto Begriff der Same. Schlagen wir das 5. Buch Mose auf. Also 25. Vers 5. Wenn Brüder beisammen wohnen und einer von ihnen stirbt und hat keinen Sohn, so soll das Weib des Verstorbenen nicht auswärts eines fremden Mannes werden. Ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zum Weibe nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Und es soll geschehen, der Erstgeborene, den sie gebiert, also nur der Erstgeborene, soll nach dem Namen seines verstorbenen Bruders aufstehen, damit dessen Name nicht ausgelöscht werde aus Israel. Ah. Eigenartiges Gesetz. Man nennt es die Schwagerehe. Wir an einer Parallelstelle, da lesen wir direkt, der Schwager, der jetzt die Witwe heiraten soll und mit ihr zeugen soll, soll dem Verstorbenen, jetzt kommt das Wort, Samen erwecken auf dessen Erbteil. Wo kam so ein Fall vor in unserer Bibel? Schlagen wir mal auf. Wer weiß, ja? Ruth. Kapitel 4. Boas wollte das ganze Anliegen mit Ruth, wenn er sie heiraten wollte, genau nach dem Gesetz sich ein- und unterordnen durchführen. Am anderen Morgen setzt er sich ins Tor der Stadt, das gleichzeitig der Sitz der Stadträte, würden wir sagen, der Gemeindevorsteher, der Ältesten. Da kommt, er hat der Ruth gesagt, Ruth, außer mir ist noch ein Blutsverwandter da. Der kommt vor mir. Wenn er dich heiraten will, ja, denn die Ruth, die war ja verheiratet, im Ausland. Und ihr Mann ist im Ausland, im Moab, gestorben. Also jetzt war die Ruth Witwe und sie hatte keinen Sohn bekommen. Die Ruth war also auch kinderlos wieder. Ne? Und jetzt, nach dieser Gesetzesformulierung der Schwagerehe, wenn jemand wäre, ist jetzt irgendeiner oder der nächste Verwandte von diesem, wie heißt der, Machlon, glaube ich. Der Mann, das ist ja gleich. Sagen wir Machlon, der Mann der Ruth, ne? Ein Israelite. Jetzt ist er gestorben ohne Sohn. Jetzt ist das Landerbstück, das durch alle Familien weiter vererbt sein muss, ne? Kann nicht vererbt werden. Ja. Hat keinen Sohn. Jetzt ist die Ruth in Israel. Ne? Jetzt besteht nicht nur die Möglichkeit, jetzt sagt das Gesetz, jetzt muss der nächste Blutsverwandte muss die Ruth nehmen und mit ihr zeugen. Und wird ein Sohn geboren von der Ruth, dann ist das nicht der Sohn, der ihn gezeugt hat, sondern dann wird er im Zivilstandsregister Israels als Sohn des Machlon eingetragen. So. Also, nach dem Gesetz der Schwagerehe gibt es Männer in Israel, die haben einen Namen, der nicht der Name seines dessen trägt, der ihn gezeugt hat, sondern der den Namen dessen trägt, der ohne Sohn gestorben ist. Also das ist eine, darf ich einmal sagen, ja, von Gott aus auch, äußerlich dem Fleisch nach, eine Ersatzhandlung. Bitte, es ist ja dann doch nicht der Sohn des Verstorbenen. Ne? Sehen wir. Und ich weiß, Gott ist nämlich gleicher Meinung. Das ist nun wieder eine Satzung von heiligen Engeln angeordnet, nicht? Weil sie im Fleisch nicht keine bessere Lösung kannten und nicht möglich war. Ne? Aber Gott hat auch diese Anordnung heiliger Engel in dieses Gesetz aufnehmen lassen, sanktioniert hier aufnehmen zu lassen. Und jetzt warum? Warum? Jetzt kommt das gewaltige, anbetungswürdige. Zuerst noch die paar Worte im Buche Ruth, Kapitel 4. Also der Betreffende sagt dort, jawohl, ich heirate die Ruth. Und dann sagt er ihm, ja, du weißt ja, gell? Also erstens, du kannst nicht nur das Lammstück jetzt erben, das dem Machlon gehört hat, sondern du musst die Ruth als Weib nehmen, nicht? Das wollte er, nur das Erbstück. Ruth als Weib nehmen und der Sohn, der dann geboren wird, ist nicht dein Sohn, gell? Sondern der wird dann als Sohn des Machlon, des verstorbenen Mannes eingetragen. Was sagt er? Ja, da mache ich nicht mit. Da mache ich nicht mit. Das würde meine Interessen nicht wahren. Ja, klar. Ne? Er hat die Ruth genommen mit und samt dem Erbland für sich. Nicht, wahr? Nicht dass das dann... Ja, das Landerbstück wieder anderen ausgeht und er soll einen Sohn zeugen, der dann nicht sein Sohn ist, nicht? Gut, dann sagt der Boas also, jetzt komme ich dran und ich vollziehe das alles. Genau nach dem Gesetz. Ich habe die Dinge jetzt schon, jetzt sind wir dort im Kapitel 4, Vers 6, da sprach der Blutsverwandte, ich kann nicht für mich lösen, da ich mein Erbteil nicht verderbe, nicht? Also so, schmälere. Löse du für mich, was ich lösen sollte, denn ich kann nicht lösen. Also. Und jetzt haben wir noch Einzelheiten, was nach dem Gesetz. Jetzt muss er seinen Schuh ausziehen, vor allen Versammelten. und in dem Boas geben als Bezeugung, also der Handel ist abgeschlossen, Vers 8. Und der Blutsverwandte sprach zu Boas, kaufe du für dich, und er zog seinen Schuh aus. So. Ihr seid heute Zeugen, sagt Boas zu den Versammelten, dass ich aus der Hand Noomis alles gekauft habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehörte, und auch Ruth, die Moabitin, das Weib Machlons, habe ich mir zum Weibe gekauft, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil zu erwecken. Hat Boas klar gesehen, nach dem Gesetz. Also er war bereit, nicht auf meinen Namen, sondern des Verstorbenen zu erwecken, dass nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tore seines Ortes und so weiter. Ja, und was kommt denn da draus heraus? Letztes Wort, Isai aber zeugte David. Also aus diesem Zusammenhang erscheint dann David der Mann nach dem Herzen Gottes. Das war die Erzählung. Ja, no, lassen wir das. Jetzt das Wunderbare. Aha. Beginn mit, ich darf damit ich ja nicht vergessen, der weltberühmte, unwiderlegliche Widerspruch kapitellang in unserer Bibel besteht zur Freude der Bibelkritiker in den beiden ganz verschiedenen Geschlechtsregistern Jesu Christi im Neuen Testament. Beide kennen Jesus als Schluss des Geschlechtsregisters. Beide kennen einen David. Beide kennen einen Abraham. Aber zwischen Abraham, von Abraham bis auf Jesus, da sagen wir mal, da hat Lukas etwa 70 Namen. Und Matthäus hat nur etwa 50 Namen. Und meistens ganz andere Namen. Von Abraham beginnen beide. Oder, ja. Und bei Jesus münden sie. Ganz andere Anzahl von beteiligten Gliedern. Und Anzahl und andere Namen. Und nur zwischendrin auf einmal haben beide wieder zwei, drei gleiche Namen und dann wieder ganz verschiedene. So. Antwort. Die Antwort liegt nun in einer Gottesweisheit, einer Treffsicherheit, einer mathematischen Präzision, ausgerechnet in dieser Ersatzvorschrift der Schwager, des Gesetzes der Schwager. Bitte, was haben wir jetzt gerade festgestellt? Da gibt es Männer in Israel, die haben einen Namen, der gar nicht der Name dessen ist, der ihn gezeugt hat. Die haben einen Namen von einem, der gar nicht gezeugt hat. Als ihren Sohn werden sie eingetragen. Aha. Das darf ich so, dürfen wir einfach so mal zur Kenntnis nehmen. Matthäus, der typisch israelitisch orientiert ist, gegenüber Lukas mehr Richtung Nationen. Matthäus beginnt mit Abraham und ohne müde zu werden, sage ich mal, lesen wir bei Matthäus, Abraham zeugte Isaac, Isaac aber zeugte, Jakob aber zeugte. Der zeugte.
43, 42.
Ja, 42, genau. Mal. 6, zeugte. Dann heißt er denn Josef. Und dann, welcher verlobt war mit der Maria, von welcher Jesus kam. Also im Augenblick, wo der, sagen wir jetzt mal, Pflegevater von Jesus erscheint, Josef, ne? Da heißt es auf einmal nicht mehr, Josef aber zeugte Jesus. Vorher heißt es, 42 Mal zeugte, zeugte, zeugte. Und wo Josef erscheint, fällt das Wörtchen. Wunderbares Zeugnis, ne? So. Also, bei Matthäus ist eindeutig, welche Reihe festgehalten, wo wirkliche Zeugungen stattgefunden haben. Nur die. Nur die. Nach dem Fleisch. Während dem Lukas, der beginnt nicht mit Abraham und fährt weiter bis auf Jesus, sondern was macht Lukas? Der beginnt bei Jesus und wo wir lesen, Jesus war 30 Jahre alt geworden und wie die Elberfelder übersetzen, wie man meinte, er sei ein Sohn des Josef, ist das griechische Wort enomizeto, bedeutet und ist, er war etwa 30 Jahre alt und war nach dem Gesetz, jetzt Klammer, der Schwager-Ehe, ein Sohn des Josef. Hat Josef den Herrn Jesus gezeugt? Bitte, Antwort. Nein. Er sagt doch mal nein, das ist doch wichtig. Ne? So, hat Josef den Jesus gezeugt?
Wenn ich Lust.
Ja, wenn ich Lust, ja, dann müssen wir ein paar Sauen stößt. Nein. Ja, aber wie bezeichnet sich denn Jesus seine ganze Lebenszeit?
Sohn des Menschen.
Sohn des
Menschensohn.
Des Menschensohn. Und kein Mensch hat ihn doch gezeugt. Ja, wie kann er des Menschensohn sein, wenn kein Mensch ihn gezeugt hat? Ja, bitte. Jetzt Schwager Ehe. Ihr Gesetzeslehrer und Schriftgelehrten. Ne? Kann einer Sohn des Menschen sein nach dem Gesetz, ohne dass ein Mensch ihn gezeugt hat? Ja, natürlich, da kann doch ein anderer ihn gezeugt haben. Ne? Aber nur wann wird der als Sohn des Menschen eingetan? Wenn der Zeugende bereit war, für den verstorbenen Adam, ist Adam gestorben? Hm? Ah ja, das Schlangengift hat er in sich eingenommen. Ne? Und der Tod drang durch. Wir alle waren samenmäßig in den Lenden Adams. Und als Eva und Adam das Schlangengift, diese Frucht, gegessen hatten, sind auch unsere schon in Adam ruhenden Samenkeime mit vergiftet worden, schon vom Tode durchsetzt gewesen. Also, in Adam, dort mit dem beim Sündenfall, ist die ganze in ihm samenmäßig ruhende Menschheit schon gestorben. Adam und die ganze Menschheit noch in ihm ruhend. Also, das haben wir hier den Beweis geliefert. Nur schnell. War ich, bevor ich gezeugt und geboren wurde, in den Lenden meines Vaters? Ja. Ja, mein Vater war da in den Lenden meines Großvaters. Ja, mein Großvater. So, und man geht mal zurück. Wo hört es auf erst, nicht? Bei Adam. Ne? Gut. Also, jetzt ist der Mensch gestorben, ohne gottgemäß einen Sohn, einen Menschensohn zeugen zu können. Nicht? Alles erstorben. Ja. Ja, jetzt kommt die Frage. Wer ist jetzt für den erstorbenen Adam, die erstorbene Menschheit, der Nächste, der Verwandteste? Also bitte nicht wieder mich angucken und unsere Gedanken machen, sondern die Schrift fragen. Bitte. Im Gegensatz zu Matthäus, Abraham zeugte, 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 ohne Zweifel. Nur bei Josef nicht mehr zeugte. Beginnt Lukas bei Jesus, 30 Jahre alt, und war nach dem Gesetz, jetzt Achtung, ein Sohn des Josef, das heißt, bei Lukas heißt von Jesus immer jetzt zurück, Sohn des, Sohn des, Sohn des, 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 des David, dann des Abraham, dann des Noah, dann des, 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 und jetzt kommt Seth, nicht? das war dann der Sohn Adams auf der Verheißungslinie, des Seth, also Jesus war Sohn des Seth, und dann des Adam, des Gottes. Ja, was heißt auf Deutsch Sohn des Adam? Was heißt auf Deutsch Sohn des Adam? Herr Sohn des Menschen, ne? Ja, aber wie heißt die letzte Instanz in der Reihe? Ist Jesus Sohn des Sohn Gottes? Aber ist er auch Sohn Adams, also des Menschen? Bitte. Da heißt es, er war ein Sohn, ohne dass Zeugung vorliegt. Ne? Bitte, bitte. Sohn des Sohn des Sohnes. Gott hat auch den Adam nicht gezeugt, sondern ein Werk der Hände geschaffen, bitte. Stimmt. Nur wen hat er gezeugt? Jesus Christus ist der einzig aus Gott gezeugte und geborene Sohn. Gleichzeitig. Heute habe ich dich gezeugt, das heute Gott, das heißt natürlich ohne Anfang und ohne Ende. So. Also nochmal. Die letzten Punkte, da sind wir schon am Schluss. Also ganz wunderbar. Ein Sohn, des Seth, drittletzter. Sohn des Seth, Sohn des Adam, Sohn des Gottes. So. Gott hat Leben in sich, aber Adam ist erstorben mit der ganzen Reihe. Ne? Ja. Wer ist jetzt der Nächste, ne? Der wie ein Boas, jetzt aber gewaltig, ne? Bereit ist, für die erstorbene Menschheit, den erstorbenen Adam, in dem alle drin waren, Leben zu zeugen. Wer ist jetzt verpflichtet? Der Nächste ist Sohn des Adam, des Gottes. In dieser Reihenfolge kommt nur einer in Frage, der jetzt noch für die erstorbene Menschheit, nicht, Leben zeugen könnte. Wer ist das? Ah ja, Gott. Und war Gott bereit, eines Tages eine Zeugung vorzunehmen, aber nicht für sich, zu seinen Gunsten, hat er seinen Sohn jetzt im jungfräulichen Leib der Maria gezeugt, aber nicht als Sohn Gottes, sondern als Sohn des Menschen, nicht? Für den erstorbenen Adam, für die erstorbene, den Toten, der verdammnis verfallene Menschheit, hat Gott die Schwagerehe, dieses Ersatzgesetz, auf göttliche Weise in überragender, anbetungswürdigster Weise sich darunter gestellt, bestätigt und ausgeführt, vollzogen. So. Also, darf Jesus sagen, ich bin des Menschen Sohn? Bitte? Jawohl, meine Herren Gesetzgeber, ihr heiligen Engel, da hat der Gott euer Ersatzmaterial benutzt, um genehmigt, um euch zu zeigen, dass ich aufgrund eurer Torheit, ne, meine Weisheit umso wunderbarer und meine Liebe umso wunderbarer unter Beweis stellen kann. Ergreifen, nicht? Liebe Geschwister, das macht nichts, wenn wir jetzt das Ganze noch nicht ganz verstanden haben, wenn wir nur von Ferne gemerkt haben.
Stammbaum. Was? Jesu Christi.
Ah.
Stammbaum.
Kassette. Was?
Nein, der Plan.
Ach so, ah ja, es gibt ja einen Plan, Stammbaum Jesu Christi. Ja, ja. Das haben wir auch keinen dran, gell? Ja, ja. Also mal, und Kassette gibt es noch nicht. Also du, dann ist das ein Thema, die Schwagerehe, gell? Das ist so, genauso überragend ein Universalzeugnis von der verborgenen Weisheit Gottes, wo es sich um Dinge geht, die wirklich kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen sind. Dinge, die Gott uns bereitet hat, die wir ihn lieben durch den Geist, der uns gegeben ist. Der nicht nur alle Dinge erfasst, sondern gar die Tiefen der Gottheit. Wir haben da etwas gemerkt, da liegen nun Tiefen der Gottheit vor. Ausgerechnet dort, wo das Gesetz so sonderbar manipuliert. Im Fleisch. Ja, und das stimmt ja so genau, jetzt, damit schließe ich jetzt aber, mit der Tatsache überein, dass Jesus Christus, seit er in Menschengestalt gekommen ist und in Menschengestalt sich geopfert hat und begraben wurde und dann als Mensch auferweckt worden ist und als Mensch versetzt worden ist zu Gott zurück. Nicht als Sohn Gottes, bitte. Das war er sowieso. Nicht? Aber jetzt neu als Mensch. Nämlich, erstens, haben wir ja gelernt, dass im Neuen Testament mit Mittler, Christus als Mittler, übersetzte Wort oder der Begriff Mittler, muss übersetzt werden nach Galater 3, übersetzt werden mit dem Begriff Abgeordneter. Paulus, Galater 3, warum nun das Gesetz? Es wurde angeordnet von heiligen Engeln in der Hand eines Abgeordneten. Ein Abgeordneter aber ist nicht von einem einzigen gesandt, ein Abgeordneter, denn ein Abgeordneter vertritt immer nur oder ist erst dann ein Abgeordneter, wenn er die Interessen einer Vielheit vertritt. Bitte, bin ich heute der Abgeordnete meiner Frau, wenn ich zu euch spreche? Als Mittler könnte ich, wenn zwei Brüder in Streitfragen sich ergehen, könnte ich vermitteln, nicht? Das sind Mittler. Aber dann bin ich kein Abgeordneter. Dann vertrete ich nicht die Interesse einer Vielheit, sondern ein Mittler sucht zwischen zwei Parteien zu versöhnen. Ein Abgeordneter vertritt nur die Interessen der einen Fraktion, bitte. Nicht? Und der Mittler versucht zu vermitteln zwischen zwei verschiedenen Und noch einmal, das Gesetz, angeordnet durch Engel, das ist Mehrzahl, in der Hand eines Abgeordneten, eines Engels, von diesen heiligen Engeln, der fähigste Sprecher. Ne? Ein Abgeordneter ist aber nicht von einem einzigen gesandt, sonst ist er kein Abgeordneter. Gott aber ist einer. Das heißt, Gott bedankt sich dafür, wenn jemand ihm sagt, ja, das Gesetz, das Unbarmherzige kommt ja von dir. Wie kannst du sagen, das hättest du nicht gewollt, kein Wohlgefallen daran gehabt und gar nicht gefordert. Ne? Also ist aber das Wort, das hierher gehört, zur Prüfung, ob der Begriff anstatt Mittler, Abgeordneter, noch treffender sei. Schreibt Paulus den Timotheus, jetzt hat die Elberfelder übersetzt, es gibt einen einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wie geht es jetzt weiter?
Der Mensch.
Aha, wie?
Der Mensch.
Warum heißt nicht der Sohn Gottes, Jesus Christus, sondern es gibt einen einzigen Abgeordneten, nicht Mittler, sondern Abgeordneten, zwischen Gott und den Menschen. Auf welcher Seite ist die Vielheit? Bei Gott oder bei den Menschen?
Menschen.
Also was ist der Erhöhte, Herr? Abgeordneter einer Menschheit, die Feindschaft ist gegen Gott. Vorerst. Also was hat die Liebe Gottes sich geleistet? Liebt Gott die Welt? Hat Gott die Welt also geliebt, dass er ihr seinen einzigen Sohn schenkt? Bitte. Aber wie vollkommen schenkt? Dass er seiner Gegenpartei stellt er seinen einzigen geliebten Sohn als Rechtsanwalt zur Verfügung sich gegenüber. Ein Abgeordneter zwischen den Menschen, das sind die vielen, und Gott. Der Mensch, Christus Jesus, warum? Weil er jetzt Abgeordneter von Seiten der Menschen ist. Er wahrt die Interessen einer einer verlorenen Menschheit Gott gegenüber. Ne? So, also Abgeordneter hier. Genau wie jetzt deshalb des Menschensohn. Er ist Gottes Sohn. Aber Gott hat ihn gezeugt, nicht wieder für sich, das ist er sowieso, sondern für den erstorbenen Adam. Dann ist er nach dem Gesetz, ist er nach dem Gesetz von heiligen Engeln, das Gott genehmigt hat, nicht? Genehmigt hat aber deshalb, weil dann die heiligen Engel nicht mehr sagen können, ja, ja, also das geht jetzt nicht, dass da du da den Sohn zeugst da und dann soll das der dann jetzt die ganze Menschheit ins Leben erwecken und so weiter. Also überragend wunderbar. Der Same. Jesus Christus, Blutsverwandten Samen zu erwecken, auf dessen Erbteil. Also das, was die ganze Menschheit verscherzt hatte, kommt durch diese Zeugung Gottes, kommt die ganze Menschheit wieder in den Genuss von allem verloren, und zwar noch umso wunderbarer als der, der jetzt zeugt, eben zeugen kann in der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Unsere Mutter, dass Jerusalem, das droben ist, ne? Suchet, was droben ist, das nicht in diesen Himmeln droben. Ne? Was in den Himmeln ist, bezeichnet Paulus nicht als droben. Ne? Christus ging, fuhr durch alle Himmel hindurch, hat sich überall im Himmel gesetzt, zu Rechten der Majestät, in der, außerhalb der Schöpfung, in der Unendlichkeit Gottes, in dem Licht, wo sonst niemand zukommt. Ne? Ja. Sucht, was droben ist, sinnt auf das, was droben ist, wo Christus ist. Unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Ne? Das droben, unsere Mutter droben. Also jetzt müssen wir doch noch, warum hat niemand die Frage, ja, Bruder Mull, was ist denn das neue Jerusalem, wenn das nicht unsere Mutter ist? Das wäre einfach. Also unsere Schwester, ne? Unsere Schwester. Und wir sind der Leib des Bräutigams. Oh, ja, kommen wir erst nicht gerade wieder in Verlegenheit.
Ja, wenn dann diese Hochzeit gewesen ist,
was ist, ja?
Dann geht es zur nächsten Hochzeit.
Was?
Dann geht es zur nächsten Hochzeit.
Ja. Jawohl. Also. Ich meine jetzt das Eigenartige. Das neue Jerusalem wird als Braut bezeichnet, welche dem Bräutigam zugeführt wird. Das neue Jerusalem hat, weil es den gleichen Mutterschoß hat jetzt wie wir dann, ne? Das neue Jerusalem, aus dem Mutterschoß Gottes gezeugt, ist es unsere Schwester, ist aber gleich die Braut des Bräutigams, und wir sind Glieder am Leib des Bräutigams, ne? Also wir wollen jetzt, glaube ich, aufhören, aber ich sage es gleich mal noch, ne? Da heiratet der Bräutigam der wunderbare wen? Seine Schwester. Ist das in Ordnung? Wen hat dann Abraham geheiratet? Seine Schwester. Es war seine Halbschwester. Das sind alles Dinge. Ja, wie deutet denn Jesus geistlicherweise unsere irdischen Familienverhältnisse? Ja, was einmal in der Herrlichkeit sein wird. Jemand durch zu Jesus in der Volksmenge und sagt, Herr, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und möchten dich gern sprechen. Was sagt er dann? Wer sind meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Antwort gibt er selber. Die den Willen meines Vaters tun. So, nämlich, ja. Dem Glauben, der mich gesandt hat, und so weiter. Was sagt er dann? Das sind meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern. Das heißt zusammengefasst, geistlicherweise sind wir dann auch allen alles. wenn er sagt, also wenn jetzt der Arthur Muhl an mich glaubt, was bin ich dann? Erstes Mal, dann bin ich seine Mutter. Wer an mich glaubt, das ist meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester. Das heißt also, alles, was im Fleisch so eben wieder distanziert und differenziert ist, was ursprünglich alles in einer Gestalt vorhanden war, wunderbar. Also intimer gibt es ja gar nichts mehr. So wird es wieder sein. Das Paulus, allen alles. Allen. Da können wir Männer empfinden, wie eine Frau empfindet. Ja, weil es ist alles einzig. Und ein Sohn, ein Bruder wie die Schwester. Und so weiter. Dann werden wir, aber jetzt sage ich nichts mehr dann, dann werden wir erkennen, wie wir erkannt sind. Sind wir von Gott vollständig erkannt? Bis in die kleinsten Atomkernmittelpunkte.
Ja, weil er uns erkannt hat, hat er uns auch in sein Leben, in sein unauflösliches Leben, Adam erkannte, Eva hat sie gewahrt. So hat uns Gott erkannt.
Also, gut.
Weiteres Band, Lehre.